SWR 1. SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Bevor es heute um Soul Cages von Sting geht, hier nochmal der Hinweis in eigener Sache. Im Nachgang unseres Weihnachtsspecials gab es eine Menge Mails mit dem dringenden Wunsch, Electric Ladyland von Jimi Hendrix zu besprechen. Karl Burkhard Kaspari zum Beispiel hat 2 lange Mails geschrieben mit ganz viel Erlebten rund um die Musik der 60er und 70er und natürlich mit dem Wunsch nach Electric Ladyland. Und auch Lenny Paul Klimek schreibt, erst Jimi Hendrix hat mit seinem Wirken die E-Gitarre auf das Level gehoben, auf welchem bis heute eigentlich alle modernen Gitarristen fußen. Aus dieser These gehen wir nach, und zwar schon bald. Nächste Woche gibt's einen Meilenstein-Podcast zu Electric Ladyland. Aber jetzt zu Sting und seinen Soul Cages, den Seelenkäfigen. Vor 30 Jahren, am 17. Januar 1991, kam's raus. Und es war das Comeback von Sting als Songschreiber nach Jahren der Schreibblockade. Wie er da hineinkam und vor allem, wie er durch die heilende Kraft der Musik wieder rauskam aus der tiefen Krise. Tja, und was die Brüder Grimm damit zu tun haben, das ist unter anderem unser Thema im SWR1 Meilensteine-Podcast. Im Homeoffice begrüße ich Katharina Heinius.
Hallo.
Und SWR1 Musikchef Bernd Rosinus sitzt nur ein paar Meter weiter, Corona-gerecht, in einem anderen SWR-Studio. Hallo Bernd.
Hallo.
Ich bin Frank König und hier kommt der Opener von Soul Cages, Island of Souls. Der Opener von Soul Cages. Sting selbst hat mal gesagt, dass viele Leute das Album erst ein paar Mal hören mussten, bis es ihnen wirklich gefallen hat. Das haben offensichtlich viele gemacht, denn es hat vielen gefallen. Es geht um Tod, um Trauer und wurde trotz oder vielleicht eben auch gerade deswegen, wegen dieser melancholischen Grundstimmung, ein großer Erfolg. Und es klingt ganz schön folkig nordenglisch, würde ich sagen. Bernd, du bist nicht nur SWR1 Musikchef, sondern auch Sting-Fan. Erzähl uns mal, was war los mit Sting Anfang der 90er?
Also ehrlich gesagt, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, ging es mir so, wie Sting auch selber sagte. Ich brauchte erstmal eine Weile, um mich an den Sound zu gewöhnen. Ich bin also Dream of the Blue Turtles 1985 war für mich eine Offenbarung nach Police. Nothing Like the Sun hat das für mich fortgeführt. Und dann kam The Soul Cages, das ja viel später kam. Da haben wir ja, das war 87 Nothing Like the Sun, dann 91 Soul Cages. Er hat also in der Zwischenzeit nichts veröffentlicht, weil mit ihm war los, dass 1989 sein Vater gestorben war. Und mit dem hat er immer ein sehr schwieriges Verhältnis gehabt. Es war sogar so schwierig, dass er ganz bewusst sich entschieden hat, nicht zur Beerdigung zu gehen. Also er war nicht dabei, als er beerdigt wurde, der Vater. Und er hat dann auch gesagt, dass er, weil er nicht bei der Beerdigung war, es irgendwie auf andere Art und Weise dann verdauen musste. Das hat er erst viel später gesagt. Aber das hat er dann versucht, in diesem Album zu machen. Er hatte also vorher eine Schreibblockade, wie er gesagt hat. Und die hat er sich erst gelöst, nachdem er sich dann versucht hat, an seine Heimatstadt zu erinnern und versucht, damit zu arbeiten hat. Und dann konnte er wieder schreiben. Also, das ist wirklich ein sehr persönliches Album. Und auch dieser Song Island of Souls, der erste Titel, ist ja auch echt merkwürdig vom Metrum her. Es ist so ein Dreiviertel, der schaukelt dann weg. Ist zwar immer irgendwie ein Dreiviertel, aber es ist auch irgendwie sehr komisch. Kein Refrain drin, nix, sehr lang. Also ein merkwürdiger Song. Aber es ist eben, wie gesagt, er beschäftigt sich in diesem Album mit dem Tod seiner Eltern, speziell des Vaters natürlich.
Und die Stadt, seine Heimatstadt, das ist, müssen wir gerade noch klären, das ist Newcastle upon Tyne. Ne? Das ist also genau. Quasi Nordengland, Northumberland.
Ja, Küste.
Mhm. Und Schiffe, ja, Docks,
ja.
Kohlebergbau, glaube ich. Und das sind, glaube ich, also die Gedanken, die ihm da, die er angeknüpft hat, ne? um wieder zurückzufinden zur Musik.
Genau, er hat ja viele Erinnerungen daran zum Beispiel. Er hat in seiner Biografie gesagt, dass er sonntags morgens hat sein Vater mit seinem Bruder einen Ausflug gemacht. Da gingen sie immer zum Hafen und dann haben sich dort die Schiffe angeguckt. Ja, und dann haben sie da immer gestanden und dann hat der Vater immer zu ihm gesagt, du solltest zur See gehen. Also der wollte eigentlich, dass Sting Seemann wird. Und das waren so die Erinnerungen, weil Sting hat dann gesagt, naja, der Vater wollte nicht, dass ich Seemann werde, sondern das wäre eigentlich sein Wunsch gewesen, Seemann zu werden. Also der war Schlosser. Und hat in der Werft gearbeitet, dort Schiffe zusammengebaut. Zunächst, bis er dann, wie Sting sagt, den größten Fehler seines Lebens gemacht hat. Er hat nämlich diesen Job aufgegeben und hat eine Milchfirma übernommen. Also so eine Milchlieferfirma und so ein kleines Geschäft. Und das war, wie Sting sagte, der größte Fehler, den dieser Mann jemals gemacht hat. Und da ist wohl auch der Vater sehr dran zerbrochen. Die Ehe war schwierig, Frau war untreu, weil sie sich oft gestritten haben und so weiter. Also eine schwierige Kindheit im Mittelstand, im, sagen wir mal, im unteren Mittelstand, aber insgesamt das Verhältnis zu den Eltern sehr schwierig.
Und Sting erfindet jetzt eine Figur, ne? Ein alter Ego sozusagen für dieses ja, Konzeptalbum, muss man ja fast sagen.
Genau, es ist Billy. Und Billy kommt in dem in den einzelnen Titeln dann immer wieder vor. Nicht in allen, aber in vielen. Und der beschäftigt sich dann mit seinem Verhältnis zur Märchenwelt auch und zum Vater. So könnte man es vielleicht. Es ist relativ schräg alles.
Da steigen wir doch gleich mal.
Und wenn man die Musik von Island of Souls sich noch betrachtet, oder Bernd, du hast gesagt, das ist ein bisschen schwierig zu fassen in diesem Dreiviertel- oder Sechs-Achtel-Takt. Das ist ja durchkomponiertes Stück und es ist eigentlich sehr lautmalerisch, so empfinde ich es. Also man steht mit ihm wirklich am Hafen und schon allein der Rhythmus ist ja das Wasser, ne? Die Wellenbewegung. Bam, ba, dam, ba, da, dam, ne? Also das Wasser,
ganz merkwürdiger das Bass. Der Bass ist quasi eine zweite Stimme zur Gesangsmelodie.
Ganz ja, genau. Das ist der typische Sting.
Genau.
Ne?
Ja, ja. Aber er erzählt ja hier auch die Basis. Er erzählt hier die Geschichte von Billy, von dem Kind, das eben am Hafen steht und die Schiffe beobachtet, die Schiffe, die rausfahren. Er will ja am liebsten seinen Vater auch packen und mit ihm da rausfahren. Und er benutzt auch ganz, ganz typische Instrumente seiner Heimatstadt Newcastle. Die sind nämlich am Ende von diesem Song. Das sind die Northumbrian Pipes. Da ist ein Dudelsack zu hören, ganz typischer, der praktisch nur in Newcastle gespielt wird.
Naja, und bei den Geordies überhaupt in Northumberland. Also da habe ich auch meine einschlägigen Erfahrungen bei einer Klassenfahrt nach Northumberland. Aber davon wollen wir jetzt nicht erzählen. Wir steigen einfach mal in die Geschichte rund um Billy und seinen Vater ein. The Soul Cages kann man ja verstehen als die Situation, in der sich Sting befand, Gefangener seiner eigenen Seele zu sein sozusagen. Das Ganze hat aber auch ein literarisches Vorbild, Katharina.
Ja, und zwar aus der irischen, sagen wir mal, Märchenwelt. Thomas Keightley hat 1828 eine Geschichte veröffentlicht, The Soul Cages. Und er hat sich dabei Märchenmotiven von den Brüdern Grimm bedient, was er auch in einem Brief gestanden hat an Wilhelm Grimm. Denn es gibt die deutsche Sage Der Wassermann und der Bauer. Und all diese Märchen verbindet eben das Bild von Seelen, die unter Wasser gefangen sind. Eben wie in diesem Bild von Sting auch Seelen, Meer, also dieses ganze Seemannshafte. Das verbindet diese Sagen. Und im Song Island of Souls wird da praktisch in die Geschichte eingeführt. Also das Ganze ist ja ein Konzeptalbum und Sting führt hier in die Geschichte ein.
Und weiter geht's hier bei uns mit dem größten Hit von Soul Cages, All This Time. All This Time vom SWR1 Meilenstein-Album The Soul Cages. Dass die Nummer Hitpotenzial hatte, ist ja klar. Vielleicht der typischste Sting-Song auf dem Album, Bernd, oder?
Das sagst du jetzt. Ich finde, es ist der leichteste. Ja. Also der am lockersten ist eigentlich, komischerweise geht es da um eine Beerdigung und das ist eigentlich der flockigste Song, den er auf dem Album hat und eigentlich der positivste vom Sound her, ja. Nicht unbedingt vom Text. Typischer Sting-Song weiß ich gar nicht. Für mich ist ja das Herausragende an Stings Musik, egal ob langsam oder schnell, ist seine Intensität. Mhm. Wenn ich so Nummern wie Russians höre, das ist wahnsinnig langsam eine Ballade, aber trotzdem unheimlich dicht und intensiv. Und viele seiner Hits, die größten Hits, dieser ja auch und zum Beispiel Every Breath You Take sind eigentlich gar nicht für ihn so typisch, finde ich, weil die viel zu leicht sind und gar nicht so dicht und stark und emotional, wie er sonst eigentlich ist. Insofern ist das für mich nicht so ein typisches Ding, aber ein typischer Sting-Hit, könnte man sagen. Also habe ich mich da jetzt klar ausgedrückt?
Ja, absolut. Ich habe es verstanden.
Was ja aber doch typisch ist hier für Sting, ist, dass er ein ziemlich dunkles, düsteres Thema, die Beerdigung, mit fröhlicher Musik kombiniert. Das macht er ja schon doch auch häufiger. Und das macht für mich diesen Song aus, dass er ja da so eine Spannung reinbekommt zwischen Musik und Text.
Ja, in dem Text will er ja, also er möchte seinen Vater auf See bestatten und es ist dann quasi eine Art Streit zwischen zwei Geistlichen, die dagegen diese Seebestattung was haben. So könnte man das so grob umreißen, könnte man. Ein bisschen satirisch ist es eigentlich auch. Er ist ja selbst Katholik, Sting. Sein Vater war Katholik, seine Mutter allerdings, die war Anglikanerin und so eine Mischehe, so nannte man das damals tatsächlich, war dort gar nicht so beliebt. Vielleicht ist auch dieser Streit und dieser Konflikt, dass er quasi aus einer Mischehe kam, das war vor eine Generation früher, war das noch ein richtiges Problem in England. Da ging es schon in seiner Zeit, aber es war immer noch schwierig sozusagen. Und der Fluss Tyne, der ist auch, wird da auch eingearbeitet, der ist aus seiner Heimatstadt. Und es kommen auch die Römer noch drin vor, weil der Hadrianswall dort beginnt.
Hadrian's Wall, okay.
Ja, fängt in dieser Stadt an und deshalb sind die Römer auch noch in den Text eingearbeitet. Also, es ist ein toller Song und diese Leichtigkeit, die er da hat, aber nicht so intensiv wie andere für mich.
Aber es ist, halten wir fest, auf jeden Fall mit einem Augenzwinkern, daher vielleicht auch die Leichtigkeit, weil es schon eine bittere Satire ist, oder eine schwarzhumorige Satire letzten Endes auf Bestattungsriten und Abschied nehmen und so weiter.
Ja, könnte man so sagen, ja.
Wir bekommen immer wieder Zuschriften von Hörerinnen und Hörern, die es besonders mögen, wenn Katharina einen Ausflug in die klassische Musik macht. Wohlan, Katharina.
Ja, den Ausflug mache ich gerne. Wir sind gestern in der Vorbereitung auf diesen Podcast darüber gestolpert.
Ich meine, gut, der Anfang, das Intro dieses Songs, denkt man immer, man kennt es doch. Irgendwie ist es doch eine Melodie, die man kennt, oder?
Genau, und das ist anscheinend eine Melodie von Bach, und zwar aus einer Cello-Suite. Ich vermute tatsächlich die erste Cello-Suite von Bach, weil dies Ding tatsächlich selbst auch gespielt hat auf der Gitarre. Also die Cello-Suiten sind ja auch beliebte Suiten für Gitarristen, die sind umarrangiert worden. Und diese erste Cello-Suite, die hat Sting selbst sogar mal gespielt.
Punkband quasi angefangen hat. Ne?
Genau. Und wenn man die beiden Melodien jetzt gegenüberstellt, also dieses Thema von der Cello-Suite von Bach, also ich kann das gerade mal anspielen, ich habe zwar kein Cello, aber ich habe eine Bratsche, die habe ich mir jetzt nämlich hier mal zur Hand genommen. Dann klingt das.
Wir haben es übrigens schon mal geklärt, ne? Katharina kennt alle Bratschenwitze.
Ja, ich kenne sie alle, ja. Und zwar auch rückwärts. Genau, also dann, wenn man sich diese Melodie von Bach mal vornimmt, dann klingt die ja die ersten paar Takte so. Musik. Und wenn man sich die Melodie von Sting dagegen setzt, die Anfangsmelodie aus diesem Song, dann klingt das so. Ja, so ungefähr. Also ich habe es heute Morgen mal ein bisschen geübt, das war jetzt nicht perfekt, aber so ungefähr. Also er verwendet dieselben Harmonien und ähnliche Melodiefolgen oder ähnliche Zieltöne, sagen wir es mal so, hier an dieser Stelle. Und die Harmonien, wenn man sich das Stück weiter anschaut, sind auch weitestgehend identisch. Also man kann davon ausgehen, dass er sich wohl an dieser Cello-Suite der ersten von Bach orientiert hat.
Und wir haben das Ganze nochmal gemixt. Bisschen Fantasie braucht es schon, um die Ähnlichkeiten von Bach und Sting zu erkennen. Aber mit deiner Erklärung, Katharina, auf der Bratsche, denke ich, war das plausibel. Die zweite Single-Auskopplung von Soul Cages ist nicht Teil der Geschichte rund um Billy. Mad About You, da geht es um ein alttestamentarisches Eifersuchtsdrama. Aber der Tod spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Mad About You.
Shining, my heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you, I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you, I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. For every step I thought of you, every footstep only you. Every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you, I'm mad about you.
About You vom Sting-Album The Soul Cages. Katharina, welche düstere Geschichte erzählt Sting hier genau?
Sting hat sich hier inspirieren lassen von einer biblischen Geschichte, und zwar von der von König David und seiner Affäre mit Bathseba. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt richtig zusammen. Also König David verliebt sich in die wunderschöne Frau, während sie badet. Und sie ist aber verheiratet mit einem Soldaten, der im Krieg ist, und zwar mit Uriah. Bathseba wird auch schwanger von König David, und König David lässt dann Uriah auch umbringen. Und darauf fußt dann die Geschichte, oder das ist das, was Sting inspiriert hat. Er selbst hat mal geschrieben, diese Geschichte von Mord und besessener, eifersüchtiger Liebe sprechen mich aus irgendeinem Grund an. Er ist immer ein Verfechter der romantischen Liebe gewesen und er glaubt auch, also Sting glaubt auch, dass die romantische Liebe über all den Problemen in der Welt steht und deswegen glaubt er auch, dass Liebeslieder immer bleiben werden und eben auch dieser Song am Ende ein Liebeslied ist.
Ja, wobei natürlich diese Geschichte, ich weiß gar nicht, warum man immer sagt, das sei eine Eifersuchtsgeschichte. Ich finde es eher eine Geschichte von Machtmissbrauch. Aber das ist jetzt
ja,
meine
Perspektive. Ja, durchaus was dran, ja.
Ja, er lässt den armen Soldat, Uriah ist ja sein eigener Soldat quasi, und den lässt er umbringen.
Indem er ihn, glaube ich, in vorderster Front in so ein Himmelfahrtskommando im wahrsten Sinne des Wortes schickt.
Da weißt du jetzt wieder mehr als
ich. Ja, ich glaube, das habe ich mal gelesen.
Am Ende ist er jedenfalls tot und er hat seine Batseba. Und das ist natürlich schon eine, also das ist ja eine Gemeinheit.
In der Tat. Da kann man sich drüber echauffieren, Bernd.
Aber für mich ein sehr interessanter Song. Das ist für mich so, das ist für mich Sting. Diese Intensität, diese unglaubliche Intensität. Das ist ja jetzt fast so ein bisschen orientalisch angehaucht diesmal. Und auch typisch für ihn eine ganz langsame Grundmetrik. Also man weiß ja gar nicht so richtig, wie man zählen soll. Zählt man jetzt einen ganz langsamen, schweren Viervierteltakt oder zählt man den viel schneller? Also einen langsamen Grundbeat und darüber viel Achtelbewegung. Das ist so, dadurch ist dieser typische Sting-Effekt für mich. So ein Sound, der so schwebt und er schwebt über dem Ganzen so drüber. Ein unheimlich starker Song. Trotzdem war es nicht der größte Erfolg aus diesem Album, obwohl es die zweite Single war.
Ja, kann man auch nachvollziehen. Es ist ja ein bisschen schwerer, sich reinzuhören, als zum Beispiel auch in All This Time. Ne?
Also, ja, gut, weil eben diese Leichtigkeit und Fröhlichkeit fehlt. Ist nicht dann, genau, ja.
Sag mal, wir haben es ja gerade schon angedeutet, dass es sehr toll arrangiert ist. Mit welchen Leuten hat er da im Studio zusammengearbeitet damals?
Arrangiert und getextet und komponiert ist immer Sting. Das sollte man immer, muss man sich mal anschauen, wer da alles so immer komponiert. Das sind ja immer 6 Komponisten, 7 Arrangeure und was weiß ich was alles. Das ist alles erstmal Sting. Das finde ich eine Wahnsinnsleistung für so ein Album, das alles selber zu arrangieren und selber zu planen. Er hat aber natürlich wieder auf gewisse Künstler zurückgegriffen, die er auch bei den Platten vorher schon hatte, vor allem natürlich den Pianisten, das ist Kenny Kirkland. Das ist ein Musiker, der vor allem bei Branford Marsalis und Wynton Marsalis, also im Jazzbereich, gespielt hat, das Klavier. Und den hat er sich wieder dazu genommen. Dann hat er aber Dominic Miller, das ist der Gitarrist, mit dem er lange danach immer zusammengearbeitet hat. Der ist hier zum ersten Mal dabei. Und natürlich, was mich immer sehr freut, ist, dass Branford Marsalis auch mal wieder ab und zu was spielen durfte. Weil da bin ich auch von der Familie Marsalis bin ich auch großer Fan, also von Wynton, der Trompeter, Branford ist der Saxophonist, der Elfiayo ist der Posaunist und Vater ist Alice. Also die eine unheimlich tolle Familie, die wahnsinnig gute Musik machen können, die natürlich nie populär ist, weil es halt Jazz ist, aber unheimlich virtuos und toll. Und das bringt er auch hier in dieses Album ein. Und so was so im Hintergrund immer passiert an Kleinigkeiten bei ihm, das ist schon wirklich. Ja, also große Musik, das finde ich schon, also eine ganz großartige Platte. Und die ist technisch ganz interessant aufgenommen mit einem, wie hieß das, Q-Sound. Da muss man eine gute Anlage haben. Das sind nämlich so 3D-Effekte, die mit so algorithmischen Filtern arbeiten. Und das war damals heute würde man sagen, der heiße Scheiß.
Ja.
Also das wurde dann, wenn man sich das auf einer guten Anlage anhört, hört man so einen Raumklang, so einen ganz bestimmten. Das war hier so diese Produktionstechnik, die sie da verwendet haben.
Noch eine kleine Nebengeschichte zu Dominic Miller und Sting. Das ist nämlich auch ganz interessant, wie sich die beiden kennengelernt haben. Dominic Miller hat Ende der 80er als Studio-Gitarrist gearbeitet, unter anderem für Phil Collins und seinem Album But Seriously. Und da hat er Another Day in Paradise eingespielt. Also kennen wir alle. Oh, think twice, that's just another day for you and me in paradise.
Oh, think twice, cause it's another.
Und dieses Gitarrenriff, diese Gitarrenmelodie, die da drunter liegt, die hat Dominic Miller eingespielt. Und während dieser Session muss Sting reingekommen sein und die beiden müssen sich kennengelernt haben, also zu diesem Song. Und Sting war so begeistert, weil eben Dominic Miller auch ein Gitarrist ist, der aus der Klassik kommt. Also der weiß ganz genau, was er da tut. Er ist klassisch ausgebildet. Er spielt nicht nur Rock- oder Popmusik, sondern er spielt auch klassische Gitarrenkomponisten, also zum Beispiel wie Dowland. Dominic Miller hat auch Sting eine Laute geschenkt, eigentlich aus Gag. Und Sting hat sich dann mehrere Monate damit beschäftigt und hat dann ein Dowland-Album aufgenommen. Also ein Komponist, der schon weit, weit zurückliegt in den Jahrhunderten.
Das war aber
und
noch ein bisschen
hat
später.
Sich damit beschäftigt. Mhm. Das war viel, viel später, aber das zeigt einfach die Zusammenarbeit zwischen den beiden, also wie die sich auch gegenseitig befruchtet haben. Und das hier war das erste Album, bei dem es anfing, wo die beiden miteinander gearbeitet haben.
Ich stelle mir das gerade ganz lustig vor, wie das so ist unter Musikern. Ne? Da gehst du mal eben bei Phil Collins ins Studio und sagst, ach, was hast du denn dann für einen guten Gitarristen, den will ich aber auch gerne mal haben, ist doch nett. Immer ganz spannend, wie sich so in der Szene die Leute begegnen, immer wieder. Wieder mal. Da gab es ja schon öfter mal, ich erinnere an David Bowie und Queen oder so, ne, wo man einfach mal vorbeigeschaut hat und dann was Besonderes draus wurde.
Ja, die Welt ist so klein.
Ja, denken. Ne? Also ich war da noch nicht. Aber
nee.
Heute spielen ja die beiden Söhne mit. Also wenn man Sting heute live sieht, dann ist ja Dominic Miller natürlich mit dabei, auch auf der Bühne. Und sein Sohn Rufus Miller spielt auch Gitarre.
Ach ja.
Und Stings Sohn... wie heißt er gerade nochmal? Bernd?
Nee, Bernd heißt der nicht.
Bernd heißt der nicht. Ich weiß es nicht auswendig. Einer seiner Söhne ist auch Musiker und die andere ist Musikerin, die nennt sich Coco.
Genau, und das ist im Prinzip so ein Vater-Sohn-Konzert, hat man so das Gefühl. Also Stings Sohn singt im Background und Dominic Millers Sohn spielt Gitarre. Und man sieht immer, wie die Väter so ihre Söhne beobachten, was sie so machen während des Konzerts. Das ist ganz lustig.
Sehr schön.
Das muss ich dann auch noch loswerden, die Tochter Coco sagt immer, dass sie eher unter der Berühmtheit ihres Vaters im Musikbusiness gelitten habe. Also die, sie wäre zwar öfter dabei gewesen, wie er mit Madonna essen war und sowas. Die Welt ist wieder klein. Mhm. Aber diese Berühmtheit und diese Popularität und natürlich auch die Genialität ihres Vaters standen ihrer Meinung nach immer im Weg. Weil sie wahrscheinlich nicht, das kann ich mir auch gut vorstellen. Man hat zwar erstmal einen Zugang in die Branche, man kennt natürlich alle wichtigen Menschen, aber es wird einem auch immer unterstellt, dass man eigentlich nur da ist, wo man ist, weil man ja einen Vater hat, der so berühmt ist. Und das ist für so jemanden auch schwierig. Also auch die Familie bestimmt nicht ganz einfach. Er hat ja auch relativ viele Kinder.
Okay, die vierte und letzte Singleauskopplung von The Soul Cages, Why Should I Cry For You?
Why should I
Why Should I Cry For You? Eine ganz direkte Auseinandersetzung Stings mit dem Tod seines Vaters, Katharina. Wir hatten es ja schon gesagt,
und da gab es eine Menge. Frank, auch da wieder. Eine ganz langsame Grundmetrik und darüber ganz viel Bewegung. So, siehst du? Das ist also wieder für mich typisch.
Ja.
Wollte ich nur loswerden, weil man es noch im Ohr hat irgendwie.
Ja, ist ja
deshalb musste ich dich unterbrechen.
Es ist auch gut, dass du mich unterbrichst, denn eigentlich hat man das Thema ja schon ein bisschen angesprochen, dieses Verhältnis zum Vater. Also das ist jetzt wirklich ein Stück Eigentherapie, dieser Song hier, denn da geht es ganz konkret um seinen Vater und sein Verhältnis. Why should I cry for you? Warum soll ich um dich weinen, ne? Katharina.
Ja, er hatte das Gefühl, eben nicht rechtzeitig mit dem Vater ins Reine gekommen zu sein, so wie auch viele andere seiner Kollegen. Also Clapton wusste auch nie, wer sein Vater ist, und Lennon hat auch eine Vater-Thematik in sich mit rumgetragen. Und Sting nutzt diesen Song, das ist auch der erste Song, der für dieses Album entstanden ist. Er nutzt diesen Song und fängt eigentlich mit diesem Song an, sein Trauma aufzuarbeiten und mit sich, also er hat mal in einem Interview gesagt, er hat keinen Psychiater und er will das auch nicht, aber er hat die Musik. Und die Musik hilft ihm, über Dinge in seinem Leben nachzudenken und sie zu verstehen und zu verarbeiten. Und dieser Song war der erste Baustein dafür, seine Familiengeschichte mit seinem Vater zu sortieren, aufzuräumen und zu verarbeiten. Ein Stück Selbsttherapie sozusagen.
Komisch, ich habe gelesen, dass er eigentlich den ersten Song, dass er sich an die Heimat erinnert hat, und das wäre der Einstieg gewesen, dass er die Schreibblockade überwindet.
Da gibt es alternative Wahrheiten.
Ich
glaube, da kann man unterschiedliche Sachen dann teilweise lesen. Auch in der Retrospektive sagt er teilweise kurz danach was anderes wie 10 Jahre später.
Das ist ja auch verdammt schwer. Ne? Ja, also wenn du an so einem komplexen Werk arbeitest und so viele Gedanken hast, so viele eigene Sachen mit dir rumschleppst und in Musik verarbeitest, wie willst du das, wenn du das nicht live alles mitschneidest, jemals wieder so rekapitulieren können, wie es nun wirklich war?
Ja. Aber es ist die Zeile drin, ich habe dich geliebt, so gut ich konnte. Also es ist auch quasi eine Erklärung, dass dieses Vaterverhältnis auch sehr von Liebe geprägt war, zumindest von seiner Warte aus. Was man jetzt da nicht, also es heißt immer schwieriges Verhältnis, aber der Vater war jetzt kein schlechter Mensch, der ihn irgendwie jetzt über Gebühr geschlagen hat oder irgendwie sowas war. Also die hatten schon ein Verhältnis von Wärme und Liebe geprägtes, sage ich jetzt mal so.
Mhm. So, und jetzt wird aber allerhöchste Zeit, zu Billy zurückzukehren und zu den Soul Cages, dem Titelsong vom Album The Soul Cages.
Poor Charlie's locked in the fisherman's yard, a bloodless moon where the oceans die. Shoulder night stars hang fire in the nets, in the chaos of cages where the crayfish lie. Where is the fisherman? Where is the boat? Where is the keeper in his carrying coat? A eclipse on the moon when the dark bird flies. Where is the child? Fog bells toll in each and every lobster cage, a tortured human soul. These are the souls of the broken factories, subject slaves of the broken ground, dead accounting of all guilty promises. These are the souls of the broken.
Sting, The Soul Cages. Und bevor wir jetzt auf den wilden Inhalt eingehen, wisst ihr, was ich eben für eine Assoziation gehabt habe bei dem Intro und dem Gitarrensound? Mal sehen, ob ihr drauf kommt.
Du bist voll und ich bin es auch.
Ehrlich? Alkohol? Ja,
Vollmond ist das, oder?
Achso, ich war voll, hatte ich jetzt Alkohol.
Vollmond.
Ah, okay.
Vollmond. Also der Gitarrensound hat mich sehr daran erinnert. War so eine kleine Assoziation am Rande. Es wird echt wild in der Geschichte. Am besten erzählt jetzt mal Sting, worum es geht.
It basically says this, that the devil is a fisherman and he lives under the sea and he takes the souls of the dead and he puts them in lobster cages. And if you want to free a soul, you have to go under the sea, drink with the devil. And if you drink him under the table, the soul will go free. If he drinks you under the table, he keeps you.
In dieser alten Legende geht es um den Teufel, der als Fischer im Meer lebt und die Seelen der Toten in Hummerkäfigen hält. Und wenn du kommst und eine Seele befreien willst, musst du den Teufel unter den Tisch trinken. Wenn du es nicht schaffst, Pech gehabt, dann behält er dich eben, der Teufel. Sting hat nicht einfach zu viel Fantasie. Er ist von Haus aus Englischlehrer und kennt sich bestens aus in der britisch-irischen Sagenwelt. Wir hatten es ja eingangs schon erwähnt. Diese Geschichte geht tatsächlich sogar auf eine Sage zurück, die Brüder Grimm aufgeschrieben haben, der Wassermann und der Bauer. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich die Geschichte als kleines Kind mal im Steinauer Marionettentheater gesehen. Könnte aber auch der Fischer und seine Frau gewesen sein, egal.
Du hattest auch eine schwierige Kindheit.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich aber Wassermann. Und ich habe zum Glück Sting noch nie unter den Tisch trinken müssen. Aber egal. In diesem Fall ist es Billy, der den Teufel unter den Tisch trinkt, um die Seele des Vaters zu befreien. Und mal abgesehen von dieser wirklich irren Geschichte des Songs, Bernd, das war eine Single, die richtig Furore gemacht hat. Die wurde preisgekrönt, obwohl es gar kein Hit war.
Ja, es fällt aus dem Sound des ganzen Albums komplett raus. Das ist ja ein Solitär auf dem Album. Alles andere klingt so ein bisschen düster. Das ist einfach eine Rocknummer.
Mhm.
Ganz gerade straight Rocknummer. Und es gab auch einen Grammy für den besten Rocksong des Jahres 1992. Und wir sind jetzt Anfang der 90er Jahre. Das ist eine große Zeit für große Rocksongs gewesen, kann man sagen.
Das waren ja Metallica mit Enter Sandman.
Bryan Adams. Can't Stop This Thing We Started.
Und Tom Petty. Und die
Tom Petty.
Ja, genau.
Learning to Fly.
Ja. Die waren alle in dem Jahr im Rennen und er hat sich durchgesetzt. Nicht schlecht, oder?
Das ist klasse. Schade, dass die Nummer so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, im Gegensatz zu den anderen. Ne? Man hört es nicht so oft. Also bei Sting... würde ich sagen, das haben sich andere Sachen in den Vordergrund gespielt, auch bei uns im Radio, ne?
Ganz ehrlich, berechtigterweise.
Mhm.
Also ich finde den Song auch gut, aber es ist jetzt, ich hätte jetzt nicht verstanden, warum das den Grammy gewonnen hat und die anderen nicht. Da fand ich jetzt Enter Sandman von Metallica stilbildender und prägender. Aber das weiß man natürlich auch eher im Nachhinein.
Mhm.
Man wusste ja nicht, wie die 90er weitergehen.
Ich hätte mich auch eher für Learning to Fly entschieden von Tom Petty.
Okay,
also, okay, da wäre ich auch
weil,
dabei.
Weil es ist eine rundere Nummer einfach für mich gefühlt. Also.
Wobei man auch sagen muss, dass Sting mit dem Sound dieser Platte sich jetzt überhaupt nicht um die 90er gekümmert hat oder was. Er hat einfach nur seinen Sound da gemacht. Es ist überhaupt nicht irgendwie, ja, in der Zeit klingt es nach 80er, klingt es nach 90er, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Also es ist einfach ein Sound, den er gemacht hat. Sehr wenig technisch, sehr gespielt, sehr viel einfach nur die Instrumente sprechen lassen, was mir halt immer daran sehr gut gefällt. Aber wie gesagt, eigentlich ist dieser Song, für den er den Grammy bekommen hat, für mich nicht unbedingt der stärkste auf der Platte.
Das Schöne ist ja auch, dass Sting das konnte, weil er den finanziellen Freiraum hatte. Also er hatte mit Police schon so viel Geld verdient und mit den Alben davor, dass er eben auch einfach machen konnte, was er wollte. Er war ja nicht unbedingt darauf angewiesen, Hits zu schreiben. Er hat natürlich Hits geschrieben. Es sind 2, 3 Nummern auf dem Album, die wir kennen und die immer noch auch im Radio laufen. Aber er hatte das nicht nötig. Und das ist die Freiheit, die sich Sting zum Glück nehmen kann.
Bis heute. Das war aber noch eine Phase damals, in der er eigentlich noch Erfolg haben wollte. Es geht sicherlich nicht ums Geld, aber damals wollte er noch Erfolg haben. Das war ihm schon da noch wichtig, glaube ich. Die Phasen, wo er gesagt hat, mir doch egal, wo zum Beispiel das Album, was du angesprochen hast, das Dowland-Album, da war ihm, glaube ich, alles egal, ob das jetzt Erfolg hat oder ob das überhaupt einer kauft oder ob er die Platte verschenken muss. Das war ihm völlig wurscht. Aber hier merkt man ja schon noch, er will ja mit Erfolg. Ich meine, das Album war hoch in den Charts, Platin-Status, Doppelplatin, glaube ich, in mehreren Ländern. Also es wurde riesig verkauft. Also auch damit, sagen wir mal so, es kann ihm egal gewesen sein nach der Police-Zeit und den ersten Solo-Alben, aber wenn wir das hätten, das, was er nur mit diesem Album verdient hätte, wären wir auch froh.
So ist es.
Aber verdienterweise, leider können wir nicht so schön Musik machen, wir ja.
Nee, wir labern dann eher ein bisschen drüber. So, und so nach so viel Tod, Trauer und Horror in Seelenkäfigen auf dem Meeresgrund, geht die Story zum Glück versöhnlich aus. When the Angels Fall, Billy wird erlöst und kehrt nach Hause zurück. Offensichtlich hat er es geschafft, den Teufel unter den Tisch zu trinken. Und Sting hat sich auch aus seinen eigenen Soul Cages befreit. Und das hört man gleich auch natürlich im Text, aber auch in der Komposition von When the Angels Start to Fall, den spielen wir nämlich gleich zum Schluss ganz aus, Katharina.
Ja, der ist halt sehr, ich will mal sagen, spirituell, sehr flächig. Es ist im Prinzip eine kompositorische Befreiung am Ende. Also mir hat der Song gut getan am Schluss. Also der tut richtig gut, wenn man dieses Album durchgehört hat und sich so ein bisschen auch hin und her geschaukelt fühlt.
Im wahrsten Sinne des Wortes,
Song, ja. Dann ist dieser Song wirklich zum wieder Erden runterkommen, zu sich kommen und dann auch wieder in die Welt hinausgehen und es positiv sehen.
Schönes Schlusswort.
Ja. Du hast keine Macht mehr über uns, wenn Engel fallen. So, das ist der Schluss des Textes.
Ja, wunderbar. Dann ist das schöne Schlusswort.
Ich noch muss besser. Immer das letzte Wort haben.
Du bist auch der Chef.
Okay.
Vielen Dank, Katharina Hanius.
Sehr gern.
Vielen Dank auch Bernd Rosinus.
War mir ein Vergnügen.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Frank König und hier kommt Sting noch mit dem letzten Song vom Album The Soul Cages, When the Angels Fall.
Just fall. fall in mighty arcs of sound. And all that they're containing, yet all the ragged souls of all the ragged men looking for their lost homes, shuffle to the ruins from the level plain to search among the tombstones. When the angels fall,
ein Album, ein Stück Geschichte. Die S4 1 Meilensteine.